Können wir gleich mal die erste Folie aufknallen. Das ist der Titel meiner Predigt heute, in Wahrheit und Gnade. Und Gnade groß geschrieben, und ich will euch mit reinnehmen in eine Geschichte, wo ich vor 5, 6 Jahren in Bremen im Unternehmen gearbeitet hatte. Und ich hatte einen Kollegen, der frisch dazu kam, und eine Kollegin und ich sollten ihn einarbeiten. Es war ein junger Mann, hatte ein markantes Zeichen, ein neonblaues Zungenpiercing, und ich habe offene Arme gehabt, gesagt, komm, ich zeig dir alles und ich führe dich in die dunklen Künste des Investmentbankings rein, und es war alles super, ne? Und dann kam dieses Gespräch, wo man so ein bisschen offener war, und ich fragte ihn, was er so macht, und fragte, ja, was machst du denn so? Und ich sagte, ja, ich bin hier in der Christengemeinde in Bremen und arbeite da kräftig mit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Blick, den er hatte. Ich nehme euch einfach mit auf eine Reise. Stellt euch vor, ihr seid Vater, ihr habt eine Tochter, die ist 16 Jahre alt, die kommt nach Hause und sagt, Papa, ich bin schwanger, ich gehe mit 2 Männern jetzt auf Rockkonzert den Rest meines Lebens und ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. So diesen Schockmoment. Könnt ihr so den Schockmoment mit mir fühlen? Ja? Und dieser Schock war in seinem Gesicht. Und ich dachte, okay, peinliche Stille, geh mal wieder auf die Arbeit zu. Und leider hat er es nicht lange in der Firma ausgehalten, war nicht wegen mir, hat die Probezeit einfach nicht geschafft. Und ein Jahr später habe ich mal mit der Kollegin über den Kollegen gesprochen, über den ehemaligen. Und dann sagte sie mir, ja, weißt du, der hat auch ein großes Problem mit dir gehabt, weil du ihn ja gehasst hast. Und ich sagte, wieso, ich habe doch alles gegeben, was ich konnte, war ein netter Kerl. Ja, aber du bist ein Christ und Christen hassen Schwule. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass er schwul war. Also ich meine, das Zungenpiercing und seine Art hat ein bisschen was verraten. Aber er hatte gedacht, weil er ein homosexuelles Leben führt, ich ein Christ bin, passt das nicht zusammen und ich habe absolut eine verurteilende Haltung ihm gegenüber. Das heißt, er hatte Angst vor meiner Verurteilung ihm gegenüber, weshalb er auch die Zeit von diesem Moment, wo er den Schock hatte, bis er gegangen ist, mich eigentlich ignoriert hatte. Und in der Bibel, in Johannes 8, lesen wir von einer damaligen ähnlichen Situation vielleicht, wenn man vielleicht gerade mal das Bild das nächste machen. Und zwar geht es um die so bekannte Ehebrecherin, und Dani noch nicht. Und wir wissen ja, Ehebrecher wurden damals gesteinigt, und ich habe draußen mal so einen kleinen Stein mitgenommen. Das wäre nicht der Stein gewesen. Dani, bring mir mal bitte den Stein, der einen Ehebrecher zu erwarten hätte. Das wäre so ein Teil gewesen. Und in dieser Geschichte, ich meine, wir kennen sie wahrscheinlich alle, eine Frau wurde erwischt mit einem Mann, die haben nicht zusammengehört, sie wurden rausgeschleift, sie wurde rausgeschleift, er nicht. Und sie wurde vor eine tobende Menge gebracht, die so aussah. Und diese Menge hatte schon Steine in der Hand dieser Größe. Und ich habe mal einen Prediger drüber gehört, der gesagt hat, dass du die ersten 15 Steine, die du abkriegst, eigentlich noch gar nicht K.O. gehst. Und es wäre wohl ein sehr, sehr heftiges, blutiges und schmerzvolles Ende, das man haben müsste. Und diese Frau war wohl wissend, dass sie das erwarten würde, dass solche Steine gleich auf sie regnen würde. Sie ist erwischt worden, sie hat gegen das Gesetz vertreten, und die damaligen Gläubigen sind schon da, um sie zu verurteilen, zu richten und solche Steine auf sie herabregnen zu lassen. Und da war Jesus in diesem Szenario, und diese Frau, sie kniete wahrscheinlich Rücken zur Wand irgendwo am Boden dran, und Jesus setzte sich zu ihr oder kniete sich zu ihr und fing an, in den Boden zu malen. Und die Schriftgelehrten, die wollten wissen, okay, Jesus, wie reagierst du jetzt? Sorgst du für das Gesetz? Steine sind bereit. Und wir kennen alle, was er tut, dass er sagt, wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und damit relativiert er die ganze Situation und die Leute lassen die Steine fallen. Worauf ich aber mehr hinaus möchte, ist, diese tobende Menge, die um dieses Szenario herum war, hatte 2 Arten von Menschen vor Augen. Sich selber, die Gerechten, die Guten, die Gläubigen. Und diese Frau da, die Ehebrecherin, die Sünderin, diejenige, die nicht verdient hat zu leben, die dem Gesetz gegenüber verdient hat, gesteinigt zu werden und zu sterben. Und in diesem ganzen Szenario hat Jesus auch 2 Arten von Menschen vor Augen. Mit diesem schweren Stein war der Frau ihr Schicksal besiegelt, sie wusste, sie stirbt. Und Jesus sah Menschen, die Gnade brauchen und sich so danach zerreißen und sehnen, diese Gnade zu bekommen. Und Menschen, die Gnade brauchen, aber in ihrer Selbstgerechtigkeit ignorant dem gegenüberstehen. Und letzte Woche auf dieser Konferenz war ein sehr bekannter Autor und Journalist auch dort gewesen, der hat gesprochen und hat auch so ein bisschen auf die Reise von Gnade genommen. Und er hat die Frage gestellt, wie werden Christen heutzutage denn eigentlich wahrgenommen? Und wie nimmt die Welt Christen wahr? Und wenn wir dann das nächste Bild mal machen könnten, sehen wir Suppenküche und den Schildträger God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Und die Frage ist, wir sehen uns doch alle selber auf dieser Seite. Wir sind die Barmherzigen, die Gutherzigen, die Guten. Und ich muss sagen, ich war für einen Moment peinlich berührt, als ich in diese Gemeinde kam und ich hatte mein erstes Gespräch mit Peter Petzold, der mich fragte, du bist ja gegen TTIP. Und ich sagte, wieso bin ich gegen TTIP, also dieses Handelsabkommen Amerika-Deutschland, was jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr zustande kommen wird. Und ich sagte, wieso? Ja, weil auf deiner Facebook-Seite dieser Post war. Und ich habe mich nie mit einem Schild auf die Straße gestellt, aber in sozialen Medien habe ich das doch gemacht. Und habe meine Meinung gegen etwas kundgetan. Dass ich gegen etwas bin. Und um zu sehen und zu, und das ist jetzt nicht, das kann sein, okay, das ist persönliche Wahrnehmung von mir, aber wenn wir die nächste Folie machen, das ist eine Erhebung, die dieser Journalist eben auch in die Wege geleitet hat, und das ist hieb- und stichfest. Und ihr wisst vielleicht noch nicht, was diese Balken bedeuten, aber mich hat das schockiert. Denn 1996, das ist in Amerika, 1996 waren 85% der Bevölkerung mit einem positiven Ansehen gegenüber, einer positiven Gedankengut gegenüber evangelikalen Christen eingestellt. 2009 waren es nur noch 3%. Das heißt, wie die Welt die Christen in Amerika wahrnimmt, wird mehr und mehr negativ. Und da war die Frage, warum? Und wir wissen, Jesus kam in Wahrheit und in Gnade. Und wir sind sehr, sehr, und wir, damit die Christenheit in der ganzen Welt, sehr, sehr stark mit Wahrheit unterwegs. Aber ich glaube, wir könnten noch ordentlich mit Gnade nachholen. Seid ihr mit mir? Und das passiert, wenn wir Gebote mehr lieben als Menschen. Und Jesus, Gott selbst, liebt den Menschen mehr als Gebote. Er weiß, das Gebot kommt und die Konsequenz kommt. Aber weil er den Menschen mehr liebt als das Gebot, hat er sich selbst ausgeliefert und die Strafe entgegengenommen. Den sicheren Tod am Kreuz. Dafür, dass wir verschont bleiben. Dafür, dass wir Gnade empfangen dürfen. Und ich hatte in Australien einen wichtigen Satz gelernt, der mich jetzt immer wieder begleitet, wenn ich in Gesprächen bin mit Menschen und ich komme in so eine Diskussion rein. Und es war ein junger Jugendpastor, 20 Jahre jung, und der hat gesagt in der Klasse, lieber verliere ich die Diskussion und gewinne den Menschen, als dass ich die Diskussion gewinne und den Menschen verliere. Und ist es nicht unser Ziel, als Gemeinde Gottes auf dieser Welt Menschen zu gewinnen? Ist das nicht das Ziel, was Jesus hatte, als er auf diese Welt gekommen ist, zu sagen, ich will sie alle? Ich will jeden Einzelnen? Und unsere Waffe ist Akzeptanz. Und Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen sich sicher fühlen sollen. Und sehr, sehr, sehr oft bin ich in Gesprächen gewesen und Menschen haben Angst davor, dass sie schmutzig werden, wenn sie an den Platz gehen, wo der so vermeintliche Sünder lebt. Und man könnte ja irgendwie durch Rockmusik negativ beeinflusst werden. Und Beethoven hat auch schon seinen Charme und all dieses Ganze. Aber Jesus war dort, wo der Sünder war. Jesus ging ins Haus von Zachäus, dem Zolleintreiber. Jesus speiste mit denen keiner speisen wollte. Und er holte die Menschen dort ab, wo sie waren. Und ich glaube kaum, dass, auch wenn wir die Türen aufmachen, dass die Welt hineinströmt. Ich glaube, unser Auftrag ist, das, was wir hier empfangen, das, was wir hier haben, diese Liebe und Gnade und Anerkennung, die wir haben, sollten wir raustragen an unseren Arbeitsplatz, in unserem Freundeskreis, in unsere Nachbarschaft und einfach Menschen lieben, akzeptieren, mal ein Auge zudrücken Ja, okay, es ist vielleicht, oh, vielleicht sieht er theologisch was doch irgendwie anders als ich. Lass dir sagen, im Himmel werden wir alle feststellen, dass wir zu Teilen richtig und zu großen Teilen falsch gelegen haben. Und selbst wenn der größte Theologe dieser Welt wird sich im Himmel wundern, was er alles gedacht hat, was gar nicht richtig ist. Und manchmal einfach, ich habe Gnade, Auge zu und ist nicht so schlimm, die Welt dreht sich weiter und Gott liebt uns alle. Und das ist kein Freibrief zur Sünde. Also ich ermutige jetzt nicht, geht irgendwo hin, wo man nicht hingehen soll, alleine und mach irgendwie Party. Und Party machen ist nichts Schlechtes, aber es gibt seine Grenzen. Aber Sünder da abholen oder Menschen da abholen. Sünder ist nichts anderes als ein Begriff für jemanden, der Gnade braucht und weiß, dass er sie braucht. Aber vielleicht keine Ahnung hat, wie er sie kriegt. Definitiv keine Ahnung hat, wie er sie kriegt. Und das Problem mit dieser ganzen Situation, wo ich drüber reflektiert habe, ist, dass die Kirche sich oftmals eher wie ein Türsteher verhält, aber eigentlich ein Platzanweiser sein sollte. Und mal ganz plastisch, das nächste Bild bitte. Ich habe mal so im Internet geguckt, was für einen Typen könnte ich denn so nehmen, der vielleicht in der Reihe neben mir sitzen könnte. Und da sieht man jetzt diesen jungen Mann, vollgehackt mit Tattoos. Und gut, man könnte auch nicht wissen, wie ist seine sexuelle Orientierung und nimmt er Drogen oder ist er irgendwie vielleicht jemand, der mich in einen schlechten Kreis ziehen könnte? Und dem Gedankenkonstrukt war ich selbst gegenüber gestanden, weil der mittlerweile einer meiner besten Freunde ist. Ist ein netter Kerl aus Sydney, arbeitet in einem gut situierten Job bei Channel 7 und er trägt Gott in die Arbeitswelt. Er ist ein radikaler Christ, der Menschen liebt. Und wenn du 2-3 Minuten in seiner Gegenwart bist und mit ihm sprichst, fühlst du dich angenommen, fühlst dich anerkannt und weißt, alles ist okay. Auch wenn der größte Sturm um dich tobt, alles ist gut. Weil der Mann strahlt so eine Liebe und so eine Annahme aus. Und dieses Vorurteil ihm gegenüber hätte mich fast diese Freundschaft gekostet. Und jetzt weiß ich, ich bin bereichert durch ihn in meinem Leben. Und wenn wir auf die nächste Folie gehen, Hebräer 12, 15, und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz prägnanter Satz. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäume. Und ich glaube, dass das ein Aufruf für uns alle ist, gnädig und barmherzig zu sein. Ein Auge zuzudrücken und den anderen einfach zu lieben und zu akzeptieren. Und die 10 Gebote sind keine Messlatte, die es zu erreichen gilt. 10 Gebote wurden installiert und auch in der Bergpredigt hat Jesus, als er sagte, wenn du nur eine Frau mit einem Auge lustig anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Wenn du nur schlecht über einen deiner Brüder denkst, ist ja das Höllenfeuer sicher. Jesus wollte uns nur ausdrücken, versucht gar nicht danach zu leben, weil ihr könnt es nicht schaffen. Haltet euch an das, was gut ist, seid moralisch, ja, aber richtet euer Seelenheil nicht daraus aus. Ihr könnt es nicht schaffen, denn wer nur ein Buchstaben im Gesetz bricht, bricht das ganze Gesetz. Ohne Jesus können wir es gar nicht schaffen. Und Jesus hat damit ausgedrückt, ihr braucht mich und ich bin bereit, euch zu helfen. Ich gebe euch meine Gnade. Und in diesem Kontext auch wieder ein persönliches Beispiel. Ich hatte eigentlich zeitlebens meinen bester Freund, mit dem bin ich groß geworden. Und wir hatten damals in der gleichen Gemeinde sind wir groß geworden und es kam eine Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Jugendpastor, weil er eine kleine Sache moralisch daneben gehauen hatte und daraufhin ist er mit dem Rücken, hatte den Rücken der Gemeinde zugewandt und ist gegangen. Und ich spiele an diesem Ring, weil der Ring uns beide immer noch verbindet. Und den haben wir uns damals, wir haben uns gesagt, wir als Freundschaftssymbol kaufen wir uns Ringe. Und er hat gesagt, ich habe mit Gemeinde nichts mehr am Hut, ich will das nicht mehr. Ich bin, die urteilen über mich, die sehen nur das Schlechte in mir und die wollen mich einfach nur verbiegen und verändern und sehen nicht, wer ich wirklich bin. Und ich hatte, bevor wir nach Australien gegangen sind, immer wieder versucht, komm, geh in Kontakt mit ihm, versuch ihn irgendwie wieder zurückzuziehen. Und dann waren wir zusammen und haben Abend oder Nachmittag verbracht. Und nach einer halben Stunde war die Situation eigentlich nicht mehr auszuhalten. Und ich erinnere mich einmal, da haben wir eine Reportage, die lief im Fernsehen. Und da ging es um einen Mann, der in zwei Familien gleichzeitig lebt. Also der ist quasi, ist in der Schweiz, weil da anscheinend ging das da zu dem Zeitpunkt. Und hatte quasi da drei Kinder und da zwei Kinder. Und ich hatte nur die Nase gerümpft und er hat das schon wahrgenommen als, ja, Urteile, ja. Und hat plötzlich Partei für diese Person, die er nicht kannte, übernommen. Und ist richtig aggressiv der Gemeinde gegenüber gewesen und den Christen gegenüber und Gott gegenüber. Und irgendwann war die Situation nur noch auf eine Lösung zu entschärfen, indem ich einfach gegangen bin. Und ich würde sagen, mein Herz bricht über ihn, weil ich ihn total liebe. Und er bedeutet mir sehr viel. Und wenn wir unsere Minuten-Prayer haben, dann denke ich an ihn. Und ich wünsche mir, dass er zurückkommt. Und seit ich aus Australien zurückgegangen bin, habe ich mich dreimal mit ihm getroffen. Und alle dreimal bin ich derjenige, der nach Stunden gesagt hat, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil meine Frau mich erwartet. Und er so, bleib doch noch ein bisschen, bleib doch noch ein bisschen. Ich habe aufgehört, ihn zu verurteilen. So, ich habe angefangen, ihn anzunehmen und zu lieben. Und ihn da abzuholen, wo er ist. Ich habe gesagt, hey, ich weiß, du hast dir damals ab und an mal einen Joint angesteckt. Das ist okay. Wenn du damit leben kannst, kann ich damit leben. Ich muss keinen rauchen. Wenn du einen rauchen willst, rauch einen. Und dann saß er neben mir und hat sich einen angezündet. Und ich dachte mir nur so, okay, Passivrauchen wird wohl nicht so schlimm sein. Und also ich bin sehr behütet aufgewachsen worden. Spanisches Regiment meines Vaters, da war sowas immer tabu. Und ich saß dann da, habe das Fenster noch ein bisschen weiter aufgemacht, ein bisschen mehr frische Luft abzukriegen. Er hat mir dann einen Whisky angeboten um 3 Uhr nachmittags. Ich dachte, okay, da trinkst du mit. Und dann saßen wir da und er schüttet sein Herz aus. Und er erzählt mir, was alles schief bei ihm gelaufen ist, dass er auch einen Burnout hatte, dass er nicht wusste, wie es weitergeht und dass seine Gedanken ihn teilweise in eine Konsequenz getrieben haben, wo er nicht hin wollte. Und wir haben wieder zueinander gefunden, haben gesagt, wir wollen dieses Band wieder stärker machen. Und ich glaube, irgendwann wird er wieder zurückkommen. Aber was mich total traurig macht, ist, dass damals durch diese Situation, die gewesen ist, ich weiß, wenn das nicht gewesen wäre, wenn das anders gewesen wäre, könnte er heute hier stehen und zu euch sprechen. Stattdessen ist er irgendwo immer noch verloren und wünscht sich, dass er einen Zugang zurückfindet. Und das Ding mit Gnade ist, dass du Gnade besser geben kannst, wenn du es selber empfangen hast. Seid ihr da mit mir? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, es ist besser, wenn du erst Gnade empfängst, dann kannst du es geben. Mach mal ein bisschen hier die. Okay, das üben wir nochmal. Ich denke, ich bin noch ein paar Mal da. Dann ich will mit euch in eine andere Bibelgeschichte gehen, und zwar wohl die irritierendste Love Story in der Bibel. Und inspiriert vom letzten Wochenende, auch hier wiederum, will ich über Hosea und Gomer sprechen. Und wer von euch kennt die Geschichte in Hosea von Hosea und Gomer? Bitte mal Handzeichen. Und es ist eine Geschichte, die man nicht so oft liest. Es ist nicht der David, der mit den Steinen den Goliath platt macht. Es ist nicht der Jesus, der mit seinen Jüngern die großen Abenteuer auf See Galiläa erlebt. Es ist mehr sowas, was so ein bisschen schnell überlesen wird. Es ist auch ein kurzes Buch mit nur wenigen Kapiteln. Aber Hosea war ein Prophet, der ungefähr 700 bevor Christi gelebt hatte, also vor Christus gelebt hatte. Und er hatte von Gott einen ganz klaren Auftrag. Und der Auftrag lautete, gehe hin und heirate eine Prostituierte. Und er ging hin und heiratete eine Prostituierte namens Gomer. Und er sollte mit ihr Kinder bekommen. Und dann kam es, dass Gomer, die bei ihm alles hatte, die eine Ehefrau geworden ist, eine stattliche Ehefrau, sich von ihm abgewandt hatte und wieder zurückging in die Prostitution und sich versklavte schlechten Herren gegenüber. Und Gott sagte zu Hosea, geh hin und kauf sie frei. und bring sie nach Hause. Und Gott hat das ganz bewusst gemacht. Gott hat Hosea benutzt, um uns allen was zu sagen. Gomer war in dem dunkelsten und schrecklichsten Ort, wo sie hätte sein können. Und Hosea kam, bezahlte den Preis und holte sie heim. Und das ist ein Bild für Jesus. Das ist ein Bild für unseren Gott, der uns an unserem dunkelsten Ort abholt. Und wo auch immer wir denken, hey, wir sind gefangen, wir kommen aus irgendwas nicht raus. Heute Morgen haben wir gelernt von Maria über Pornos und dass man da drin gefangen sein kann. Es gibt aber so viele andere Dinge, wo man auch drin gefangen sein kann. Ablehnung. Depression. Suizidalgedanken, dass man sich umbringen möchte. Süchte. Jähzorn. Einsamkeit. Was auch immer die dunkle Ecke in unserem Leben ist, Gott ist sich nicht zu schade, dahin zu kommen und uns abzuholen. Und ich fühle ganz stark Gottes Herzschlag, der einfach sagt, egal wo du bist und egal was aus dir geworden ist, ich will dich. Egal, wo du bist und egal, was aus dir geworden ist, ich will dich. Und das ist die Liebeserklärung unseres Gottes. Und wenn du hier sitzt und du hast diesen Gott mal gekannt und bist einfach mal wieder zurückgekommen hierher, um dich mal umzusehen, wie Gemeinde heute funktioniert. Oder aber du bist hier und hast noch nie von diesem Gott gehört oder diesen Gott wirklich kennengelernt, dann rufe ich dir heute Morgen zu, der Gott sagt, ich will dich. Ich will dich. Und Jesus macht das auch beispielhaft am verlorenen Sohn. Und in dieser Geschichte, wo der Sohn sagt, gib mir das Erbe, Vater, wir stellen uns das so ein bisschen, ist ja auch eine Geschichte, die im Kindergottesdienst benutzt wird. Und ja, Papa, kannst du mir mal mein Erbe geben? Ich möchte rausgehen und Spaß haben. So denken wir daran. Aber was das damals wirklich bedeutet hatte, war, wenn du dein Erbe wolltest, war das, Vater, stirb! Ich will dich nicht. Ich will deine Kohle. Und dann zu gehen und all das Geld rauszuhauen. Mit dem Bewusstsein, den Alten werde ich nie wieder sehen, weil ich ihn hasse und nicht mehr sehen möchte. Und am Ende, als er nichts mehr hatte und reflektierte und wusste, als Knecht ging es mir besser zu Hause, geht er nach Hause mit diesem schamvollen Blick. Aber er macht die Bewegung, er macht den ersten Schritt und sagt, okay, ich gehe in Richtung Heimat. Ich gehe und frage einen der oberen Knechte, ob ich vielleicht irgendwie was machen kann. Und wir lesen, dass der Vater jeden Tag Ausschau hielt und zu gucken, wo ist mein Sohn? War er taub? Nein. Er hat ein Auge zugedrückt, war voller Gnade und Liebe. Und dann sah er seinen Sohn am Horizont. Und was macht er? Er rennt los und der Sohn denkt, oh, jetzt kommt er und jetzt gibt's Ärger, oh, jetzt gibt's Ärger. Und während der Sohn noch versucht, sich zu entschuldigen und in seinem Kopf noch irgendwie die Rechtfertigung klarzumachen, hat der Vater ihn längst im Arm, küsst ihn und drückt ihn. Und der Sohn will so ein bisschen rechtfertigen, aber der Vater drückt ihn so fest, dass er nichts sagen kann. Gibt ihm seinen Mantel und seinen Ring und sagt damit, du bist wieder mein Sohn. Du warst immer mein Sohn, auch wenn du weg warst. Und das ist Gottes Liebe. Und das Problem mit Sünde ist oft nicht Sünde selbst, denn die ist schnell vergeben. Das Problem ist das, was der verlorene Sohn empfand, als er mit den Schweinen aß. Scham und Schande.
Weil wenn Sünde längst weg ist, kann dieses Gefühl bleiben. Und dieses Gefühl kann uns blockieren. Und ich will heute sagen, das ist ein Gottesdienst ohne Scham und Schande. Das ist ein Gottesdienst mit offenen Armen. Und Gott steht hier mit offenen Armen und sagt, hey, such keine Argumente. Versuch mir nicht zu erzählen, wie schlecht und unwürdig du bist. Versuch mir nicht einzureden, warum ich dich nicht lieben soll. Es bringt nichts, ich liebe dich. Und du kannst nichts dran ändern, es gibt keinen Moment. Und du kannst nichts tun in deinem Leben, dass Gott dich mehr liebt, vollkommener liebt als jetzt in diesem Augenblick. Jetzt in diesem Augenblick sagt Gott zu dir ein großes J-A, ein großes Ja. Ich will dich. Und du kannst nicht weglaufen vor Gott. Ich meine, du kannst es versuchen. Und oftmals laufen wir weg, weil wir denken, er straft. Aber er will dich finden und will dich retten. Und vielleicht machen wir alle mal unsere Augen zu. Und denken drüber nach. Wovor bin ich weggelaufen? Warum bin ich weggelaufen? Wenn Gottes Liebe so groß ist, dass er bereit ist, für dich zu sterben, glaubst du nicht, dass er es ernst meint mit dir? Glaubst du nicht, dass er sowieso schon weiß, was alles schiefläuft in deinem Leben? Aber es kann es sein, dass es ihm trotzdem egal ist, weil du ihm wichtiger bist? Und die Band kann ruhig schon mal nach vorne kommen. Und für mich das größte Liebeszeugnis steht im Psalm 139. Und es gibt Menschen in deinem Leben, du liebst die. Aber weißt du alles über sie? Bestaunst du sie? Bewunderst du sie? Ich kann dir sagen, Gott bewundert dich und bestaunt dich. 24 Stunden rund um die Uhr. Und Psalm 139, ich lese das jetzt nicht vor, aber es ist voll davon, dass Gott kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Er weiß, wann du aufstehst, er weiß, wann du dich zu Bett legst. Er weiß, wo du bist, er weiß, wer du bist. Er kennt dich. Und jetzt, wo alle Augen geschlossen sind, möchte ich dir Möglichkeit geben, heute Morgen, zu sagen, Gott, hier bin ich. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest diesen offenen Armen Gottes entgegentreten, du willst es neu versuchen, willst über deinen Schatten springen und sagen, was hinter mir liegt, liegt hinter mir. Was heute und morgen ist, ist wichtig für mich. Und das willst du mit Jesus gemeinsam verbringen. Wenn dich das angesprochen hat und du jetzt auf das Angebot Gottes eingehen möchtest, auf das Angebot seiner grenzenlosen Liebe. Ich zähle gleich bis drei. Und wenn ich bei drei bin, dann bitte ich dich, deine Hand nur für mich sichtbar hochzuhalten. Aber es ist nicht für mich. Es ist was zwischen dir und Gott. Gott sieht, was in deinem Herzen abgeht. Und es hilft dir selbst, ein Zeichen zu setzen für dich selber. Tu es für dich. Wenn Gott sagt, ich will dich, zeige ihm, hier bin ich. Eins. Zwei. Drei. Danke. Danke, ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand. Danke, ich sehe deine Hand. Gott ist hier. Jesus Christus ist hier. Für dich. Vielleicht stehen wir alle mal auf. Für die, die jetzt die Hand hochgehalten haben. Ich werde jetzt was vorbeten und ihr dürft es nachbeten. Aber als Gemeinde gemeinsam beten wir mit. Jesus Christus, ich danke dir für deine unermesslich große Liebe. Und ich danke dir, dass du mich freigekauft hast. Danke. Danke für deinen Tod am Kreuz. Und dass ich leben darf. Und dass ich eine Zukunft mit dir habe. Und ich nehme dich an als meinen Herrn. Und ich komme zurück nach Hause in deine offenen Arme. Ich danke dir für deine Annahme und dass du selbst sagst, ich mache alles neu. Ich danke dir für diesen Neubeginn und dass du meine Schuld vergeben hast und dass du mich frei gemacht hast. Amen. Für diejenigen, die jetzt ihre Hand hochgehalten haben oder auch gesagt haben, ich hätte sie hochhalten sollen für sich selber. Hier werden gleich vorne Menschen sein, die für dich beten, wenn du es möchtest. Und hier in der ersten Reihe stehen Menschen, die für dich beten und mit dir reden, wenn du es möchtest. Und geh nicht leer nach Hause. Geh nicht nach Hause und hab dieses Gefühl, hätte ich doch. Es gibt nichts Schlimmeres, als das zu bereuen, was man hätte tun sollen. Und heute ist deine Chance. Wenn du deine Hand gehalten hast, tu es auf jeden Fall. Wenn nicht und du merkst, du brauchst es, du möchtest es, du musst diesen Schritt noch gehen. Du bist nicht alleine. Gott ist da. Und sein Wort ist, ich will dich. Ich will dich. Ich will dich.